SWR 2 Zeitgenossen.
Karl-Heinz Ott, Sie sind Schriftsteller und Essayist, schreiben über große Namen wie Ludwig van Beethoven, wie Hölderlin, aber auch Romane, Familiengeschichten, tragikomisch. Es geht auch da immer wieder ums große Ganze, um Liebe, Sehnsucht, Tod, manchmal auch um Auferstehung. Sie haben dieses Jahr 2021 den Josef-Breitbach-Preis bekommen, einen der wichtigsten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum und, das wird ja ganz gerne auch immer dazu gesagt, einer der höchst dotierten. 50.000 Euro ist eine ganz schöne Stange Geld. Was machen Sie mit der Kohle?
Zum Fenster rausschmeißen.
Ja, nein, so wie also, George Best.
Ja, genau. Ja,
für Frauen und Autos und den Rest verprassen
eben,
sie.
Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ja. Nein, ich meine, nach Corona-Zeiten kommt das mehr als gelegen. Denn ich meine, da sind bei jedem Autor viele Lesungen rausgegangen. Bei mir war es eine Unmenge, eben weil zwei Bücher gleichzeitig da war, Beethoven und Hölderlin und auch noch ein bisschen der letzte Roman lief. Und das fiel natürlich alles weg. Also es war ein doppeltes Glück. Es war dreimal Weihnachten auf einmal.
Ich frage natürlich auch deswegen, Sie haben es ja angesprochen, gerade viele kulturschaffende Menschen, die vom Schreiben und vom Lesen ihrer Texte leben müssen, die haben in der vergangenen Zeit noch mal ein bisschen mehr gelitten als sonst. 50.000 Euro in diese Glücksgefühle, hat sich da möglicherweise fast schon Scham gemischt oder sowas?
Die hat sich an Grenzen gehalten, die Scham.
Okay.
Es war einfach eine riesig große Freude.
Ja. Kleine Idee hätte ich trotzdem noch im Sinne von Hölderlins Griechenland-Sehnsucht, eine Kreuzfahrt nach Griechenland. Wäre das was für Sie?
Jein. In dem Buch schreibe ich ja darüber, dass Heidegger...
Der hat es versucht.
Eigentlich wider Willen eine Kreuzfahrt mal gemacht hat. Seine Frau hat wohl drauf gedrängt und er hat es immer wieder rausgeschoben. In dem Wissen, dass seine Griechenland-Visionen oder seine hölderlinschen Griechenland-Bilder natürlich nichts mit dem heutigen realen Griechenland zu tun haben, sofern es überhaupt je auch was mit dem alten Griechenland zu tun gehabt hatte. Und deshalb hat er die meiste Zeit auf dem Schiff verbracht, damit er nicht mit den Wirklichkeiten konfrontiert werden muss.
Hotelketten und abgefüttert werden.
Genau, er wollte sozusagen, also und es war ja immerhin noch, glaube ich, Ende 50er, Anfang 60er Jahre, aber es war ihm damals schon viel zu viel Touristen, man will ja nicht mit Greti und Pleti verwechselt werden.
Ja. Das heißt, Sie machen es noch einen Tick klüger als Heidegger und fahren gar nicht erst hin.
Doch, ich bin schon zweimal mit dem Schiff von Ancona nach Patras gefahren, also das durchaus, aber das sind ja dann keine Kreuzfahrten.
Ich will ganz gern, auch wenn es Sie möglicherweise nervt, noch ein bisschen bei diesem Geldthema bleiben. Können Sie sich denn umgekehrt noch an Ihr erstes Honorar als Schriftsteller erinnern? Sie sind ja vergleichsweise spät erst, haben Sie diesen Sprung getan in die literarische Selbstständigkeit, waren davor am Theater beschäftigt, unter anderem Chefdramaturg in Basel, aber auch hier in Freiburg, wo wir das Zeitgenossengespräch mit Ihnen aufnehmen. Mit fast 40 Jahren dann freier Schriftsteller werden, macht man sich da auch Sorgen ums Geld?
Natürlich. Das ist auch der Grund, dass ich nicht schon früher am Theater aufgehört hatte. Also nicht, weil das gegen das Theater ging, aber ich habe gemerkt, am Theater komme ich nicht zum Schreiben. Da schreibt man dann mal ein Essay oder einen Beitrag fürs Programmheft. Aber zu dem Roman bin ich nicht gekommen. Ich kenne nur einen Kollegen, der das schafft, schon von Düffel. Aber der steht auch morgens um 5 auf und geht abends nach der Probe und nach der Aufführung. Also ich war ja zum Teil auch auf der Bühne als Musiker. Geht der nicht in die Kantine, wäre für mich unvorstellbar. Man muss ja irgendwie wieder runterdimmen. Und am Wochenende hat man ja meist auch am Theater was zu tun. Also das Theater ist ein richtiger Auffressapparat. Andererseits war die Angst natürlich da, einfach vor dem Nichts zu stehen. Und man kann ja nicht sagen, ich werde jetzt Schriftsteller und ich verdiene Geld.
Und dann läuft's.
Ich hatte natürlich das Glück, dass ich, sonst hätte ich davon am Anfang überhaupt nicht leben können, aber dass ich für Zeitungen geschrieben habe, dass ich Gott sei Dank, und das ist natürlich eine ganz andere Grundlage, für den SWR Radio Features und Radio Essays gemacht habe. Was Zeitungen anbelangt, ist der Aufwand und das, was bei rauskommt, sozusagen eigentlich Gaga. Aber solche Features, die konnten mich doch ein paar Jahre lang, also über Wasser halten. Und ja, das war natürlich großartig.
Geld gibt eine gewisse Sicherheit. Hat das für Sie in gewisser Form auch Sinn gestiftet? Oder stiftet Geld Sinn?
Also Geld stiftet sicherlich den großen metaphysischen Sinn, Aber jeder, der weiß, wenn nichts mehr auf dem Konto ist und wenn nicht abgebucht wird und wenn man nicht weiß, wie der nächste Monat aussieht, und von solchen Zeiten kann ich durchaus reden, der weiß, dass die Rede, dass Geld doch nicht das Wichtigste ist, was ja objektiv stimmt, aber der weiß auch, dass in manchen Situationen Geld wirklich alles ist, weil man schläft dann nicht mehr, wenn keins da ist.
Ja, es ist ja auch deutlich geworden jetzt nochmal, weil man bei diesen, sag ich mal ganz salopp, Kulturdiskussionen und auch dem, was beispielsweise Schriftsteller wie Sie, Anführungszeichen, produzieren, was Sie an Texten raushauen, und wir beschäftigen uns dann wahnsinnig gerne inhaltlich damit und jetzt vielleicht doch auch nochmal angestupst durch diese Corona-Monate ein bisschen mehr, mit dem Hintergrund nämlich, dass es eine gewisse finanzielle Sicherheit braucht, um sowas überhaupt erst erstellen zu können. Hat es für Sie einen Unterschied gemacht, umgekehrt, wenn Sie jetzt von diesen Auftragsarbeiten sprechen, zu sagen, Aufträge anzunehmen und dafür zu schreiben, für Artikel, für Essays, im Vergleich zum eigenen Schreiben an Büchern, am eigenen Ideen weiter werkeln? Ist das für Sie ein Unterschied?
Ja gut, wenn die, ich sag mal, journalistischen Arbeiten überhand nehmen, dann, und das gab's bei mir eben auch zwischen dem ersten und dem zweiten Roman, drum war da der Abstand 7 Jahre, aber ich musste ja irgendeine Art von Einkommen haben, und mit dem ersten Buch, ich weiß nicht, wie viel sich das verkauft hat, ich habe das nicht im Kopf, sagen wir mal 6.000 Stück, und dann gab's das Taschenbuch, davon kann natürlich niemand leben, dann gab's auch noch ein paar Lesungen. Aber dieses sich vollkommen einlassen quasi auf dieses quasi-journalistische, essayistische Schreiben hat auch bedeutet, ich schieb den Roman immer weiter raus, weil parallel geht's nicht. Und ich meine, jeder Essay braucht Zeit. Also ich mache das nicht nebenbei, das machen Sie wahrscheinlich auch nicht.
Nee, leider nicht, ja. Umgekehrt nochmal gefragt, wenn man so guckt, wie Sie vor allem natürlich auch in Ihrer Studentenzeit geprägt worden sind, auch von Sie haben das auch in Ihrer Josef-Breitbach-Preis-Rede ganz nett nochmal erzählt, von auch dieser Idee der Besitzlosigkeit, des Kommunenlebens in der studentischen WG, wo man alles miteinander teilt, sehr zu Ihrem damals schon auch Missvergnügen bisweilen.
Ja gut, das war Zivildienstzeit, und danach hatte ich eigentlich, ich habe dann immer in WGs gelebt, also oft noch mit Anfang 40 auch noch mal ein paar Jahre.
Mit Türen oder Vorhang?
Mit Türen. Aber es war natürlich in den frühen WG-Zeiten verboten, dass man eine Tür zumacht. Ja. Also auch die Toilettentür, das war bürgerlicher Quatsch, wenn man die zumacht, als hätte man vor irgendwas Angst. Mhm. Aber die harten WG-Zeiten, das kannte ich eher von Reutlingen, mit diesem Anspruch, alles gehört allen. Und ja, da habe ich auch nicht nur schöne Erinnerungen dran. Also mit dem Traum der totalen Vergemeinschaftung und der kleinen kommunistischen Gemeinschaft, der war bei mir sehr früh ausgeträumt, falls er je überhaupt groß da war.
Ja, und ganz zu Ende mit dem Spaß war es dann spätestens, als die heißgeliebte Ausgabe vom Don Quixote plötzlich weg war.
Ja, der Don Quixote war weg, der Edgar Allan Poe war plötzlich weg, das Saxophon war plötzlich weg, und alles mit der Begründung, ja, wir haben das irgendwelchen Leuten gegeben, die brauchen das vielleicht gerade dringender als du.
Auf den Don Quixote würde ich ganz gern trotzdem nochmal zu sprechen kommen, weil der ist Ihnen in gewisser Weise erhalten geblieben, auch wenn er Ihnen damals abhanden gekommen ist. Sie haben in den vergangenen Monaten wieder zu ihm gefunden, richtig? Also dieser Figur des Lesers, ganz interessant eigentlich, der irgendwie Dichtung und Wahrheit nicht mehr so ganz klar auseinanderbekommt. Wir kennen ihn alle in dieser Gestalt des ja selbsternannten, eingebildeten Ritters, der gegen Windmühlen kämpft, aber meint, es wären Riesen. Was fasziniert Sie denn an dem Don Quixote so, dass Sie den ausgerechnet wiedergeholt haben?
Ja, ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich ihn, ja, wie lang, 30 Jahre oder länger inzwischen, nicht mehr angerührt hatte.
Weil Sie ihn so langweilig fanden, ne?
Ich fand ihn unterm Strich nicht sehr spannend. Also gut, damals hatte ich auch die alte Ethik-Übersetzung, wo es dann immer Sintemalen heißt, das hat ja auch was, aber auf mehrere hundert Seiten kriegt man es, also ist ja insgesamt fast 2000 Seiten, kriegt man es dann doch ein bisschen satt. Und die Abenteuer wiederholen sich ja. Also es sind Variationen des Immergleichen, und das fand ich auf Dauer doch ein bisschen müde, und so arg viel lachen muss man dabei auch nicht. Deshalb hat es mich nicht mehr interessiert. Allerdings kenne ich seit einigen Jahren die Susanne Lange, die den Don Quixote hochgerühmt, zu Recht hochgerühmt, neu übersetzt hat. Vor gut 10 Jahren kam der raus.
Das ist die Anmerkung fast so dick wie das Originalbuch.
Genau, und ich habe mir das Buch, also die Doppelbände, deshalb angeschafft damals, um eigentlich in ihren Kommentar zu lesen. Das ist allein ein eigenes Art von Geschichts- und Literaturstudium. Das ist herrlich und ist auch toll geschrieben. Aber ich sagte zu ihr vor 2 Jahren, also es tut mir leid und du hast da sicherlich wahnsinnig viel dran gearbeitet, aber ich schaffe das nicht, den Don Quixote als Ganzen zu lesen. Dann sagte sie, mit derselbigen Begründung, wiederholt sich doch alles. Und sie sagte, dann fang mit dem 2. Band an. Und Corona kam dann, viel Zeit, und ich habe angefangen, ich konnte nicht mehr aufhören. Mhm. Und mir war plötzlich klar, warum zum Beispiel William Faulkner jedes Jahr von Neuem den ganzen Don Quixote gelesen hat. Jetzt weiß ich warum, ich werde den auch bald ein zweites oder drittes oder noch ein 4. Mal lesen. Es ist grandios und es ist natürlich das Ursprungswerk des Romans überhaupt, nicht, dass es davor keine Romane gegeben hätte. Wir wissen ja von Don Quixote, er hat zu viele Ritterromane gelesen und deshalb die Wirklichkeit mit seiner Lektüre verwechselt. Aber es ist der eigentliche, den Roman als Gattung gibt es ja erst in der Neuzeit. Und es bedeutet ja, um es mal schlicht zu sagen, ein Individuum irrt durch die Welt, um sich selbst zu finden oder um die Welt zu verbessern oder was immer. Aber es ist das Neue, dass es nicht mehr den mittelalterlichen, sozusagen religiösen Kosmos gibt, in dem man aufgehoben ist, wo das Leben noch eine Pilgerreise ist und das Eigentliche kommt danach im Jenseits. Es ist auch nicht wie früher in der Mythologie der Griechen, wo man auch sagen kann, das hat auch irgendwie alles etwas Geschlossenes. Plötzlich ist die Welt in jeder Hinsicht offen und deshalb kann es den Roman als Gattung eigentlich auch erst ab dann geben, denn all diese transzendenten und metaphysischen Gerüste fallen weg und tatsächlich vereinzelt sich der Mensch auch und muss gucken, wo er bleibt. Und letztlich kann man sagen, ist das eigentlich auch eine gewisse Definition des Romans.
Ja, und vom Lesen und Leben ins Offene hinein, wie viel Don Quixote steckt da in Karl-Heinz Ott?
Also ich glaube, in jedem von uns steckt wahnsinnig viel Don Quixote und zur Zeit, während der letzten Jahre, kann man es intensiv erleben, vor allem während Corona. Bestimmte Leute sind überzeugt, Corona gibt's gar nicht. Andere sagen, es ist nichts anderes als eine Grippe. Die Dritten argumentieren wissenschaftlich, aber wir wissen ja auch, die Wissenschaft ist sich nicht immer einig. Das ist ja auch ein großer Diskussionsverein. Und insofern erleben wir ständig, dass die einen sagen, du siehst nur Windmühlen, das gibt's gar nicht. Das ist eine große Illusion, das ist eine große Medienbehauptung. Also, und die anderen sagen, ihr habt keine Ahnung von der Wirklichkeit, ihr wollt Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse nicht wahrhaben. Das ist eine einzige Don Quixoterie und jeder sieht im anderen den totalen Don Quixote. Aber es ist auch im Alltag so. Ich meine, spätestens wenn 2 Menschen länger als bloß 2 Wochen zusammen sind und sich das über vielleicht mehrere Monate oder gar Jahre und Jahrzehnte entwickelt, wissen wir, der eine nimmt den anderen ganz anders wahr, als man sich selbst wahrnimmt. Das fängt zu Hause an in der Küche. Der eine sagt, du tust ja nichts. Der andere sagt, du siehst nicht, was ich tue. Also die Don Quixoterie gehört zutiefst zu unserem Leben.
Ja, was war Ihr letzter Don Quixote-Moment in der Hinsicht im eigenen Haushalt?
Ach, das sind immer ähnliche Momente. Die sind auch nicht so tragisch, aber sie haben natürlich in homöopathischen Dosen auch lauter die Don Quixoterien. Das wissen wir, sonst gäbe es ja keine Konflikte, sonst gäbe es keinen Streit, sonst gäbe es überhaupt keine Beziehungsprobleme oder mit Kindern oder wem immer oder mit Freunden, wenn nicht die anderen manchmal die Dinge radikal anders sehen würden und auf ihrem Standpunkt beharren, so wie man selbst auch drauf beharrt manchmal.
Ich finde es ganz interessant, weil ich kann mich noch erinnern, vor allem bei uns auch im Kulturradio haben wir zu Corona-Zeiten, vor allem als losging, alle George Orwell rausgekramt. Alle haben auch über 1984 geredet, gesagt, das ist das Corona-Buch im Prinzip. Das war zeitweise auch leer gekauft in den Buchhandlungen. Für Sie ist Don Quixote der Roman dieser Zeit.
Ja, ich finde schon. Und jetzt kommt von mir im nächsten März, ich mache schon mal ein bisschen Werbung, ein neues Buch raus mit dem Titel Verfluchte Neuzeit. Ja. Und dort spielen neben Descartes und Luther und Thomas Hobbes, ganz zentral spielt dort Cervantes und Don Quixote und auf der anderen Seite Shakespeares Hamlet eine Rolle, sozusagen als Ursprungsfiguren dessen, was wir heute Aufklärung nennen, aber die beginnt ja nicht mit den Voltaires und Diderots und Rousseaus. Die setzt in der Tat damals ein, mit einem ganz neuen Menschenbild. Und zum Beispiel Foucault sagt, ich bin nicht ganz einverstanden mit Foucaults Deutung des Don Quixote, aber von der Grundtendenz sieht er eins richtig, nämlich Don Quixote ist nicht verrückt, wie wir ihn sehen, er lebt noch in einer anderen Diskursformation, nennt es Foucault. Sprich, er lebt noch in den mittelalterlichen Denkstrukturen, während die anderen bereits auf Rationalität setzen und sagen, wer nicht so tickt wie wir, ist verrückt. Mhm. Ich bin nicht mit Foucaults Abwertung der Neuzeit einverstanden, aber bis dahin hat er nicht ganz Unrecht.
Und wir wollen auch über diesen Aspekt nochmal gleich ein bisschen näher sprechen oder ein bisschen näher drauf eingehen. Also das Verhältnis von Ratio, von Vernunft und möglicherweise Dichtung und Mythos auf der anderen Seite, auch in unserer Zeit. Eine kleine Brücke würde ich von Don Quixote aber jetzt ganz gern erstmal noch so in Ihre erste Kindheit schlagen. Beim Stichwort, Sie hatten das so ganz schön geschildert, wie Don Quixote als Leser seine Lektürewelten und seine Realität so ein bisschen durcheinander wirbelt. Möglicherweise auch für Sie ein ganz netter Identifikationsmoment, weil Sie als Kind aufgewachsen bei Ulm in der Provinz, ins Grasland geflohen sind und sich da ihre Lektüre-Welten erlesen haben und die Welt eigentlich aus den Büchern kam, weil drumherum nicht so viel los war?
Absolut. Es war sehr wenig los. Auf dem Dorf ist noch weniger los als in der Kleinstadt. Oder Ulm ist ja eine größere Stadt, aber da ist man nur gelegen zum Einkaufen hin.
Wenn für Sie Ulm damals schon eine große Stadt war, dann kann man sich, glaube ich, ganz gut verbildlichen, wie provinziell Sie sozusagen aufgewachsen sind oder wie sehr es vom Dorfleben geprägt war tatsächlich.
Ja, ich hatte noch mit 18 das Gefühl, wenn ich nach Ulm fahre, weil ich war in Ehingen nebendran, das ist die Kleinstadt im Gymnasium. Ehingen war 2-3 Kilometer näher als Ulm. Und ich hatte noch mit 17, 18, wenn man dann in den Jazzkeller oder weiß Gott wohin ging, das Gefühl, ich sollte den Mund nicht so arg laut aufmachen. Die hören, dass ich vom Dorf komme. Und ich habe dann geschaut, bewegen und verhalten die sich anders, reden die anders. Die hatten natürlich das allerbreiteste Oberschwaben-Schwäbisch geredet, wie wir auch. Das höre ich heute noch im Zug aus der Ferne. Aber es war das Gefühl, eigentlich reden die Hochdeutsch, eigentlich sind die gebildeter, eigentlich sind die feiner. Eigentlich finden die alles ziemlich, ja, daneben und dumm und vulgär, was von nebenan aus dem Dorf kommt. Diese Ängste saßen in mir zutiefst drin.
Und die Literatur hat Sie da ein bisschen rausgeholt, hat Ihnen Halt gegeben, kann man das so sagen? Oder was hat Sie daran so fasziniert, in die Bücher einzusteigen?
Ja, man ist, wenn man liest, ja nie allein. Und trotzdem muss man mit niemandem sich auseinandersetzen. Also man lebt vollkommen in Bücherwelten und auch in seinen eigenen. Denn wenn ich lese, kommen ja ständig eigene Fantasien. Also Lesen regt ja die eigenen Erinnerungen, Bilder, Gefühle an. Oft haben wir auch beim Lesen das Gefühl, das, was dort geschrieben steht, erkenne ich bestens, aber ich hätte es noch nie formulieren können. So ist es ja. Ich weiß es, aber jetzt geht mir erst ein Licht auf. Und dieses Zwiegespräch oder dieses sich einhüllen und vermischen mit den Welten, die man liest und den eigenen, ist ja wie auch eine Selbstintensivierung der Gedanken und Gefühle. Mhm. Allerdings, was Don Quixote anbelangt, es gibt natürlich auch dann die Flucht in die Bücher und bereits Platon wollte ja die Dichter aus dem Staat, aus seinem idealen Staat verscheuchen, aus mehreren Gründen. Aber einer davon war, dass er sagte, naja, die Leute können am Schluss nicht mehr unterscheiden, was Wirklichkeit ist und was Lektüre. Und heute können wir das auf einer anderen Ebene natürlich durch die neuen Medien. Man hat den ganzen Tag, also jüngere Leute mehr als wir Älteren oder als ich älter zumindest, hat man ja den Kopf immer in irgendeiner Welt stecken, die aus Elektronik besteht. Und deshalb gibt's ja auch die Frage, können die Leute wirklich noch das Mediale vom Wirklichen unterscheiden? Wir können es natürlich nicht, weil unsere ganze Welt, unsere ganze Wirklichkeit ist durch und durch medial vermittelt, auch was wir hier gerade machen.
Ja, der kleine Karl-Heinz Ott, der würde heute Videogames und YouTube und Insta
und nicht mehr lesen, natürlich. Nicht mehr lesen. Nein, nein. Also ich hoffe, ich würde es noch tun, aber ich erlebe so viele Leute im Alter meiner Tochter, die für die ist unvorstellbar, dass man ein Buch aufschlägt. Es ist schrecklich genug, dass man es in der Schule gelegentlich tun muss.
Finden Sie es schade?
Ich finde es natürlich jammerschade. Gleichzeitig kann man nicht gegen den Gang der Welt ankämpfen. Das wäre auch eine Don Quixoterie.
Man kann Don Quixote auch sicher als E-Book lesen. Ich wollte noch mal darauf eingehen, Sie hatten es schön gerade erzählt, dass Sie da regelrecht versunken sind. Gab es umgekehrt den Platon-Moment, nenne ich es mal, bei Ihren Eltern in Ihrem Umfeld? Der Junge, der muss da ein bisschen raus aus den Büchern, da muss man sich langsam Sorgen machen?
Nein, überhaupt nicht, denn ich bin mit Mutter und Großmutter aufgewachsen in einem Haushalt, da gab es keine Bücher, natürlich Gesangsbücher und eine Bibel lag auch rum und Jahreskalender oder sowas mit noch Kalendergeschichten, also fast wie zu Johann Peter Hebels Zeiten. Meine Mutter war natürlich auch froh und stolz, dass ich plötzlich Bücher lese und Bücher anschleppe und dass ich eigentlich meine Welt erweitere in einer Weise, wie das in unserem Haushalt nicht vorgesehen war. Da gab es überhaupt keine Kritik, im Gegenteil, sie war stolz.
Wir hatten über das möglicherweise sinnstiftende Moment von Geld gesprochen. Hat Literatur für Sie Sinn gestiftet?
Ich könnte zumindest niemals das Gegenteil behaupten, denn ein Großteil meines Lebens besteht ja daraus. Und was jemand macht hauptsächlich, da kann man ja nur hoffen, dass es eine Sinnstiftung ist, dass sozusagen, ich glaube bei Salomon heißt es, ihr sollt Freude haben an eurem Tun. Und wenn man Freude hat an seinem Tun, dann ist das ja Sinn.
Anderer großer Sinnstifter, der Sie auch geprägt hat in diesen Kindheitsjahren, war natürlich die Kirche. Die Bibel lag zu Hause als eins der wenigen Bücher, haben wir gerade schon gehört. Sie haben sich dann aber in den Jugendjahren schon oder erst etwas später abgewandt von der Kirche, kann man das so sagen? Sie haben diese in Anführungszeichen Glaubenskriege zwischen Protestanten und Katholiken auf dem Dorf noch mitbekommen und waren dann doch eher abgeschreckt davon.
Ja, das war extrem noch, aber ich war auch zwischen dem 9. und 13. Lebensjahr in einem äußerst katholischen Internat in den oberschwäbischen Wäldern und Sümpfen Blönried. Das gibt's noch, aber als freie Schule. Und das war schon eine schreckliche Zeit. Ich habe erst danach erfahren, dass man mich rausgeschmissen hat. Mir hat man alles Mögliche in die Schuhe geschoben. Weil ich war der erste Uneheliche, der dort aufgenommen wurde. Das war das Gegenteil von einem Edelinternat. Wir sollten möglichst alle Missionare werden. Das war für Landbuben. Und der Rektor wollte damals wohl beweisen, dass es mit einem Unehelichen nicht gut gehen kann. Das waren noch die Zeiten. Und dass ich danach natürlich ziemlich schnell ein ungutes Verhältnis zur Kirche entwickelt habe, kann man leicht verstehen. Ich muss aber auch sagen, davor und schon im Dorf, bevor ich ins Internat kam, war ich so häufig nicht nur als Ministrant in der Kirche, dass ich, glaube ich, in diesen Jahren bis zu meinem 13. Lebensjahr fast alle überholt habe, die heute noch sonntäglich immer in die Kirche gehen, denn wir mussten dreimal am Tag in die Kirche, jeden Tag. Ja. Also da habe ich nichts mehr nachzuholen, das ist alles abgearbeitet. Und ich muss aber auch gleichzeitig sagen, die Distanz zur Kirche hatte bei mir nie bedeutet, dass man die Frage nach dem Unendlichen, nach dem, was man Gott nennt, nach dem, was man Sinn nennt, die war nie weg.
Es war eher eine Distanzierung von der Institution und ihren weltlichen Vertretern, kann man das so sagen?
Eindeutig natürlich, ja. Klar. Aber das hat sich auch wieder in eine andere Richtung entwickelt. Also gerade auch was diese schrecklich wichtigen Diskussionen der letzten Jahrzehnte anbelangt, was nicht nur in der katholischen Kirche der Fall ist, auch in anderen Einrichtungen. Bei all dem muss ich natürlich sagen, ich habe zumindest ein ambivalentes Verhältnis zu all diesen kirchlichen Institutionen. Denn was sie andererseits auch an großartigen Dingen leisten, darf man trotz allem nicht übersehen, auch wenn ich diesen reinen patriarchalen Männerclub der katholischen Kirche für nicht mehr für erträglich halte. Und natürlich wird das in 100 Jahren spätestens ganz anders aussehen, aber da leben wir nicht mehr.
Freuen Sie sich insgeheim manchmal, wenn Sie sozusagen Medien vermittelt beim Niedergang der katholischen und auch ein bisschen der evangelischen Kirche hierzulande zuschauen?
Also ich freue mich nicht darüber, dass Kirchen kaputt gehen, denn nicht nur in sozialer Hinsicht leisten sie nach wie vor immense Dienste. Und wir erleben es ja auch im Verhältnis oft zur Realpolitik des Staates. Also der Staat muss Realpolitik machen, das bleibt gar nichts anderes übrig. Aber dass sie dort doch eher auch die kritische und ethische Perspektive hochhalten. Und das darf man nicht unterschätzen.
Und umgekehrt gibt es viele theologische Inhalte, Sie haben es angerissen, die Sie natürlich auch beständig in Ihrer Literatur beackern, die Sie hin und her wälzen, abwägen. Auferstehung ist so ein Stichwort, natürlich die Beschäftigung mit der Endlichkeit, auch mit dem Jenseits. Würden Sie sagen, dieses theologische Fundament, was in Ihrer Kindheit gelegt wurde, von dem zehren Sie noch, das hat Sie derart geprägt, dass es Sie literarisch auch beständig begleiten wird?
Ja, weil letztlich geht es doch bei all dem, was wir machen, um die Grundfrage, Sie hatten es vorher schon genannt, um die Grundfrage, die wir sind, ins große Ganze und der Sinn, wozu sind wir hier, was soll das? Und gerade was wir die letzten Jahrzehnte an Diskussionen wieder erleben mit dem Stichwort Neoliberalismus, heißt ja nichts anderes als, kann es alles gewesen sein, dass jeder kämpfen muss, damit er durchkommt halt im Leben, und kann es nichts mehr geben, kann es nichts, was Gemeinschaftsstiftendes geben. Gut, wir wissen auch, dass die furchtbaren kommunistischen Experimente, die ja nicht nur Experimente waren, wo es darum ging, dass man die ganz große Gemeinschaft bildet oder in nationalsozialistisch-faschistischer Weise, dass alle diese Gemeinschaftsverzwingungen nur in die Hölle führen. Also man kann nicht einfach sagen, wir haben jetzt eine große neue Idee. Aber natürlich sind in den religiösen Grundfragen diese Dinge alle thematisiert und aufgehoben. Kann das Leben nur aus Schaffen und Machen bestehen oder gibt es auch noch etwas anderes, was uns trägt? Und das sind im allerweitesten Sinne Fragen, die in der Religion halt am besten aufgehoben sind, nicht nur in der Philosophie.
Und mit dem ersten Kind gab es dann auch wieder so eine gewisse Art von Hinwendung zur Kirche. Habe ich das richtig gelesen bei Ihnen mit der Taufe der Tochter?
Das war die zweite Tochter.
Ach so,
das bei
war
der ersten war es noch nicht so weit.
Ja. Wissen Sie, woran mich das erinnert hat? Sie zitieren so ganz schön in Ihrem aktuellen Buch Hölderlins Geister Sokrates mit dieser einen Stelle. Manchmal sind Mythen auch ganz hilfreich oder es lohnt sich, an sie zu glauben, auch wenn man nur so tut, als würde man dran glauben.
Ganz genau. Ich meine, das macht ja unser aller Leben aus. Wir wissen, es geht eigentlich ums Ganze, weil es ist unser Leben und es gibt kein anderes. Andererseits wissen wir auch, es gibt bei allem verschiedene Denk- und Handlungsmöglichkeiten. Also es ist auch gleichzeitig immer ein bisschen ein Spiel, ein sehr ernstes Spiel. Aber das Spiel besteht darin, dass wir auch immer Alternativen haben. Und Sie haben das gerade mit Sokrates zitiert. Es ist eine meiner Lieblingsstellen. Das ist im Phaidon ganz am Ende, da sitzt er mit seinen Freunden zusammen, er muss gleich den Schierlingsbecher trinken, die sagen, komm, wir hauen noch ab, Fluchtmöglichkeiten sind vielleicht noch drin.
Todesurteil bekommen.
Todesurteil.
Der klassische Vorwurf, muss man fast schon sagen, er verdirbt die Jugend mit seiner Fragerei.
Ganz genau, er fragt bei allem, er lässt keinen Stein auf dem anderen, also so kann es ja nicht gehen, haben die Athener dann gesagt. Und er sagt, ach was, es gibt keinen Grund und ich trinke den Schierlingsbecher. Und er wollte seinen Freunden immer beweisen, dass die Seele unsterblich bleibt, auch wenn der Leib stirbt. Das ist ja fast schon eine christliche Idee dann. Wobei im Christentum gibt es ja die Auferstehung des Fleisches. Also an das hat Sokrates ohnehin nicht geglaubt. Aber das sind seine Freunde, sind einfach nicht überzeugt, weil sie sagen, du kannst hier noch so viel argumentieren, es bleibt Spekulation und letztlich glauben wir doch nicht wirklich dran. Und da sagt Sokrates eben, wir alle sind ja vernünftige Männer. Und ich meine, wir denken oft, die Griechen haben alle noch an Zeus und weiß Gott wen geglaubt. Nein, nein, also das war längst vorbei. Also zumindest, ich sag mal, die gebildetere Schicht hat an sowas nicht mehr geglaubt. Sie wussten, das sind nur Mythen und Märchen. Und er sagt, aber wenn schon alle Vernunft nichts bringt und wenn schon alles Argumentieren nicht weiterführt, dann verlassen wir uns doch manchmal auf die Mythen. Und Mythos heißt ja nichts anderes als Erzählung. Heute würde man von Narrativen reden. Denn das sind Bilderwelten und wir wissen ja natürlich, es sind nur Bilderwelten, es sind nur Erfindungen, es sind Fantasien. Aber es tut gut, so zu tun, als sei da was dran.
Ja, deswegen feiern auch sehr viele Weihnachten beispielsweise.
Natürlich.
Wenn Sie gar nicht dran glauben. Aber der Weihnachtsmann ist so ein, der darf bleiben.
Absolut. Also ich meine, wir glauben ja nicht an den Weihnachtsmann, aber wir möchten das Fest nicht missen. Und den Kindern erzählen wir zum Teil noch, dass es wirklich so ist. Wir wissen dann, wenn sie 5 oder 6 sind spätestens, glauben sie es auch nicht mehr. Aber es ist schön, solange man dran glauben kann. Es ist auch wichtig, dass man später das Ganze mal befragt, aber trotzdem.
Was ja auch interessant ist, Karl-Heinz Ott in den SWR2 Zeitgenossen, wohin man zurückkehrt in so einem Moment. Beispielsweise, ich hatte es bei Ihnen angesprochen, wenn die Kinder da sind, wenn man plötzlich Vater ist, gibt es diesen Moment, dass man sich an die Mythen, an die, in Anführungszeichen, Narrative, an die Geschichten und Bilder der eigenen Kindheit erinnert, die möglicherweise idealisiert, aber dann gerade da wieder seinen Sinn sucht?
Die sind ganz bestimmt idealisiert, aber wir wissen es ja, je älter Menschen werden, auch wenn es Richtung Demenz geht, die Kindheitsbilder sind dann viel präsenter als das, was vor 5 Minuten war.
Ja.
Das ist einfach der Humus von uns. Wir können den auch nicht aussuchen. Und es wird ganz sicherlich idealisiert, sozusagen die warme Stube und alles war noch, man war noch aufgehoben und versorgt und alles, was ja ein Stück weit sind, weil wenn es nicht ganz katastrophal zugeht in Familien, sind das die Kinder ja dann auch. Aber dieses Bild des Aufgehobenseins ist natürlich wunderbar. Andererseits, nur Aufgehobensein bedeutet natürlich auch eine gewisse Art von Unfreiheit. Und später will man schon Freiheit haben. Aber Freiheit ist natürlich auch dadurch erkauft, dass es keine Gewissheiten mehr gibt.
Haben Sie, wenn Sie das jetzt so an sich selbst betrachten, ein Muster entdeckt möglicherweise, was Sie ja auch bei einer Ihrer großen Figuren, um die Sie beständig kreisen, entdeckt haben, nämlich bei Hölderlins Versuch, irgendwie in der Vergangenheit Sinn zu suchen, selber Sinn reinzubringen, auch für einen in die Gegenwart? Ist das vergleichbar?
Also ich gehe nicht mit bei Hölderlin, wenn er sagt, wir müssen ein neues Griechenland erschaffen oder wiedererfinden.
Aber ist es das gleiche Muster? Hölderlin versucht sozusagen bei den antiken Griechen etwas hervorzuholen, eine Harmonie zu beschwören, ein ideales Griechenbild zu erstellen, was dann gleichzeitig seiner Gegenwart irgendwie Sinn geben soll, auch wenn man nur es nicht herstellen kann, aber wenigstens etwas hat, wonach man streben kann. Ist das gleiche Muster, wie Sie sozusagen in die eigene Vergangenheit gehen, um bei bestimmten Vorstellungen, Bildern Halt zu suchen für das gegenwärtige Leben?
Nee, ich würde denken, ich bin da distanziert dazu, zu dem Ganzen als Hölderlin, weil Hölderlin hat sich ja richtig reingeflüchtet in diese Welten. Und ich würde es eher sehen wie Hegel, mit dem er ja in den Jugendzeiten im Tübinger Stift ein Herz und eine Seele war, auch gedanklich. Aber dass Hegel später sagt, wir haben etwas Riesiges, das sind riesige Sinnpotenziale, nämlich unsere gesamte Vergangenheit. Das war natürlich damals vor allem auf die abendländische Vergangenheit bezogen, auf Athen und Jerusalem könnte man sagen, was sich dann in Rom tut. Aber Hegel sagt, wir wissen, es sind auch alles nur Weltbilder und Weltanschauungen und Gedanken und es ist alles nicht in dem Sinne absolut. Aber wenn wir uns Fragen stellen über das Ganze, übers Leben, über was soll das und so weiter, dann sind wir nicht ganz nur auf unseres jetziges Denken angewiesen. Es geht ja auch gar nicht. Wir haben einen immensen Fundus und der ist Jahrtausende alt. Und wir sollten den nicht unterschätzen. Wir müssen mit dem nicht alles einverstanden sein. Aber es ist so reich an Gedanken und Ideen. Und in dem Sinn würde ich sehen, wie Hegel und nicht wie bei Hölderlin, dass ich sage, ich klammere mich an etwas und glaube, dass es bei den alten Griechen schön war. Denn dass es da nicht nur schön war, das ist ganz sicher.
Ja, das hat spätestens Heidegger festgestellt. Auf einer Skala von 1 bis 10, diese schwülstige, überkandidelte, überbordende Griechenverehrung bei Hölderlin, wie sehr hat sie die genervt?
Ja, ich finde zumindest erstaunlich, dass zum Beispiel in Frankreich nebenan, wo man ja auch von Romantik spricht, also ich meine, gut, es ist eine Frage, soll man Hölderlin typisch als Romantik einschätzen? Das sind jetzt Schubladendiskussionen. Aber diese Griechensehnsucht ist ein sehr deutsches Phänomen gewesen. Winckelmann, Goethe, Schiller, Hölderlin dann. Also bei Winckelmann auch die vollkommene Idolatrisierung, weil er sagt, da war alles harmonisch, auch das Klima war harmonisch, die Menschen waren harmonisch, es war nicht kalt wie im Norden, es war nicht überhitzt wie im Süden, es war alles ganz herrlich. Das ist natürlich vollkommene Idiotie.
Ja.
Aber man kann es nur verstehen als immensen Sehnsuchtsrausch, der dann zur Reflexion nicht mehr arg fähig ist.
Sie weichen immer aus, ist mir gerade aufgefallen. Ich frage Sie nach Hölderlin, erst kommen Sie mir mit Hegel und dann mit Winkelmann. Ich habe mich nämlich, ich frage nochmal nach, weil ich so interessant fand, dass ja jetzt Ihr aktuelles Buch sich nochmal so intensiv mit Hölderlin und was aus Hölderlin gemacht wurde, dann auch befasst. Ich meine mich an ein älteres Interview mit Ihnen zu erinnern und auch an andere Texte, in denen ich immer herausgelesen und herausgehört habe, dass Hölderlin Sie eigentlich wahnsinnig nervt und Sie am liebsten gar nichts mehr mit dem zu tun haben möchten. Habe ich Sie da ein bisschen überinterpretiert?
Das würde ich schon deutlich sagen, dass das überinterpretiert ist. Ich hatte noch nie eine große Nähe zu seinem Hyperion. Also ich hatte ihn zwar 2, 3, 4 Mal gelesen und auch mal ein Seminar drüber gemacht, aber das war mehr aus gedanklichen Gründen. Aber es gibt natürlich nach wie vor ganz großartige, grandiose Gedichte. Und da geht's mir dann gar nicht um den weltanschaulichen Background, der dann noch mitgeliefert wird oder auf dem er baut, sondern das ist einfach eine unverwechselbare, ganz große Sprache, die es kein zweites Mal gibt im Deutschen und die einen eben doch wie eine große, gewaltige Musik, die man zum Teil nicht versteht, weil Musik an sich kann man ja nicht verstehen. Man kann sie takteweise oder motivweise analysieren, aber was habe ich davon verstanden? Ja. Da kenne ich die Struktur, aber nicht den Sinn. Und so kann man bei Hölderlin natürlich auch Gedichte finden, die einen zutiefst berühren. Das ist davon völlig unbenommen, dass ich das geistige Gerüst, das er sich so gebaut hat, nicht teile.
Und auch möglicherweise nicht ganz verstanden habe. Ist ja jetzt vielleicht sogar eine Erleichterung für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich durchaus mit einem Hölderlin-Text mal abgequält haben oder abquälen. Ist ja nicht ganz leicht.
Ach, warum wurden Aberdutzende von Literaturprofessoren das ganze Leben damit ihr Geld verdienen, dass sie weiterhin Hölderlin-Bücher und Hölderlin-Exegesen schreiben und dass die Bibliotheken über Hölderlin täglich anwachsen? Wenn jemand sagen könnte, ich habe es verstanden, dann könnte man sagen, gut, dann braucht man auch nichts mehr drüber schreiben. Also wer behauptet, er habe Hölderlin verstanden, dem kann man locker Texte vorlegen und sagen, so, jetzt beweis mal, was daran zu verstehen gibt.
Was ganz interessant ist, wenn wir jetzt auch auf Hölderlin blicken, auf diese Idealisierung der Antike, wie Sie es auch gerade veranschaulicht haben, dann tun wir das manchmal aus diesem Selbstverständnis heraus in einer gänzlich aufgeklärten Gegenwart zu leben. Sie hatten das vorhin auch schon mal angerissen. Ich würde gern diesen Punkt nochmal vertiefen. Das ist ja etwas, was jetzt auch in der Pandemie, in Pandemiezeiten möglicherweise nochmal ein bisschen offensichtlicher geworden ist. Ganz so aufgeklärt sind wir möglicherweise nicht. Wir leben auch in einem beständigen Mischverhältnis, einem Mischkonstrukt aus Dichtung und Wahrheit, aus Idealisierung, aus Ideologie und ein bisschen Vernunft.
Wir haben das selbst gar nicht im Griff, was daran vernünftig ist oder was unvernünftig. Natürlich können wir hoffen, dass wir spätestens, wenn es um Fragen des Zusammenlebens geht, sei es im Kleinen, sei es im Großen nennen wir es dann Politik, dass wir dort möglichst versuchen, rational miteinander umzugehen, mit Argumenten, oder dass wir auch fragen, wer hat welche Interessen und warum, und dass man auch versucht, die Interessen offen zu legen, damit man auch offen reden kann und nicht einer eigentlich nur maßlos sich bereichern will, aber sagt, es ist aus diesem Grund für die Gemeinschaft gut und es geht nur um ihn. Also das ist doch, da wollen wir doch hoffen, dass die Vernunft nach wie vor stark bleibt oder wieder stärker wird. Auf der anderen Seite können erst nachfolgende Generationen, wenn nicht erst nachfolgende Jahrhunderte, oft erst sehen, in welchen Weltbildern wir eigentlich gelebt haben. Und da ist es natürlich keineswegs so, dass unsere Weltbilder aus reiner, purer Vernunft bestehen. Denn überhaupt kann auch niemand bestimmen, was bei Sinnfragen die Vernunft ist und was die Unvernunft. Das kann ich in der Mathematik bestimmen, wenn ich falsch rechne, was falsch und richtig ist, aber nicht bei diesen Fragen. Und insofern kann man immer erst im Nachhinein sehen, ach, die haben damals so gedacht, die haben so gedacht. Und so wird in 200 Jahren jemand sehen, ach, die haben so gedacht. Seltsam.
Was aber ganz interessant ist, dass es ja gegenwärtig schon dieses, ich glaube, Sie würden das auch antimodernen Reflex nennen, also diese Hinwendung zu einem möglicherweise idealisierten Vergangenen gibt, gleichzeitig schaut man sich die Gegenwart an und sagt, das ist alles so technokratisch, das ist alles so vernünftig und irgendwie fehlt da aber, um wieder in gewisser Weise auf den roten Faden unseres Gesprächs zu kommen, der Sinn des Ganzen?
Ja, aber es ist natürlich immer sehr einfach zu sagen, früher war es alles schöner und sinnvoller.
Man macht es ganz gerne, ne?
Ach, das ist, wer aus dem Dorf wie ich kommt, der weiß, im Dorf bist du auch gefangen und jeder weiß über dich alles oder scheint über dich alles zu missen, mehr als du selbst über dich weißt. Es kann unheimlich stickig werden. Natürlich ist das Dorf dann auch ländlich und die Natur ist näher und man kann sagen, man ist in den Kreislauf der Natur eingebettet gewesen und die Nacht war noch Nacht oder Tag war noch Tag und der Sonntag war noch Sonntag. Ist ja alles schön und recht und gut und stimmt ja auch alles. Aber wenn man dann all die anderen beklemmenden Seiten ausblendet und auch ausblendet, in welcher Unfreiheit man durch die gegenseitige Überwachung gelebt hat, dann kann man doch nicht davon schwärmen.
Was würden Sie denn sagen? Wie würden Sie unsere Zeit charakterisieren? Ist es eine, die wieder geprägt ist von solchen neuen Formen der Idealisierung?
Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt ein bisschen klugscheißerisch mit Hegel sagen, die Eule der Minerva, also die Weisheit, beginnt ihren Flug erst abends, wenn der Tag vorbei ist. Und wir stecken ja mitten noch im Tag drin unserer Zeit. Also wir haben ja keinen Abstand dazu.
Es wird ja ganz gern so getan oder zumindest auch behauptet, wir würden gerade in sehr entscheidenden Zeiten leben, in auch sehr polarisierten Zeiten, in denen eben ganz offensichtlich wird, dass sich unversöhnliche Lager von Weltanschauungen gegenüberstehen. Sehen Sie das ähnlich, sagen wir mal, hochtrabend und schwerwiegend oder würden Sie sagen, alle mal wieder ein bisschen runterdampfen, entspannter sehen, das ist etwas, was menschliche Gesellschaften seit jeher auszeichnet.
Ich würde es gar nicht so sehen, aber ich finde es schon sehr beunruhigend, was die letzten 10, 20 Jahre geschieht, vor allem in der westlichen Welt.
Was finden Sie besonders beunruhigend?
Also vor 15 Jahren, sagen wir mal, haben wir ja noch gehofft, dass die neuen Medien global uns alle
vereinen,
näher bringen, demokratisieren, dass man mit der ganzen Welt quasi kommuniziert. Und inzwischen zeigt sich ja, dass einfach die Büchse der Pandora geöffnet worden ist, dass jeder jeden Schwachsinn laut hinausschreien darf, dass Leute sich um gewisse Medien, ich würde jetzt mal sagen, was die als Staatsmedien dann verurteilen, also ich kenne da auch einige, ich glaube, jeder kennt solche Leute, dass sie sich in Welten hinein bewegen, in denen tatsächlich der größte Irrsinn behauptet wird, aber dass sie es als die Wahrheit nehmen, in dem Glauben, wir sehen tiefer, wir glauben nicht, was die offiziell sagen, oder dass eine Art gewisse Staatsverdrossenheit, wie ich es wahrzunehmen meine, bei Leuten aus der ehemaligen DDR, die damals nicht den Mund aufgemacht haben, die damals nicht an der Revolution beteiligt waren, aber jetzt diesen verlogenen Mut haben, alles für verlogen zu halten, was der Staat macht, als wären böse Mächte obendran, die damals wie einst Honecker alles nur diktatorisch bestimmen. Also diese Tendenzen finde ich einfach grauenhaft.
Und hier im Ländle, wir müssen gar nicht mal in die ostdeutschen Bundesländer gucken, hier im Ländle sind dafür esoterische Anschauungen, anthroposophische Ansichten sehr verbreitet. Man sieht es auch jetzt wieder bei diesem ganzen Thema rund ums Impfen.
Ja, wir sehen es auch in Freiburg. Die Weltmeister an Nichtbeachtung von Regeln sind die Waldorfschulen gewesen. Gut, ich meine, Steiner war immer schon sozusagen ein weltanschaulicher Totalschwachsinn. Aber was soll man dagegen machen? Ich meine, jeder darf sich halt seine Weltbilder aussuchen.
Ja. Was machen Sie dagegen? Finden Sie eher Trost in der Literatur oder, ganz anderes großes Thema, was wir fahrlässigerweise noch unterschlagen haben, in der Musik?
Ja, natürlich, klar. Das sind so die Bereiche, in denen ich schwimme, also Musik, Philosophie und Literatur, die für mich auch unmittelbar zusammengehören.
Ihr Saxophon wurde damals entwendet, haben Sie ein neues? Oder
nein,
klimpern Sie lieber auf etwas anderem herum oder blasen in etwas anderes hinein?
Nee, ich bin beim Klavier geblieben, wobei ich spiele fast nichts mehr, also öffentlich ohnehin nicht. Aber Saxophon habe ich dann mir selbst irgendwann auf Umwegen wieder besorgen müssen. So waren die Zeiten damals, ja.
Gibt es ein Lied, was Sie spielen, um sich zu beruhigen?
Kann man so nicht sagen. Aber vielleicht, ja, also gut, manchmal ist irgendwie ein Satz aus einer Beethoven-Sonate. Manchmal improvisiere ich dann über einen Beatles-Song.
Herr Ott, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Herr Meyer-Blankenburg, ich danke Ihnen.
Wir sind schon durch.